Liebe Gemeinde, heute ist auf den Friedhöfen in Hannover und in ganz Deutschland wahrscheinlich Hochbetrieb. Wir haben Ewigkeitssonntag. In den meisten Kalendern steht dafür eher das Wort Totensonntag. Viele Menschen gehen heute zu den Gräbern, legen Blumen darauf oder machen einfach mal einen Besuch. Und ganz besonders jene sind in diesen Tagen besonders innerlich noch einmal berührt, die erst im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren haben. Und wer es sich leisten kann, ein paar Minuten nachzudenken, der kann leicht bei der trüben Erkenntnis des Philosophen Schopenhauer landen, der gesagt hat, das kennzeichnet unseren Lebenslauf, dass der Mensch von Hoffnung genarrt dem Tod in die Arme tanzt. Von Hoffnung genarrt, was für ein trauriges Bild. Wir machen uns immer wieder Hoffnung und bleiben doch Narren, werden genarrt von unserer Hoffnung selbst. Wir können tanzen, wie wir wollen. Am Ende tanzen wir dem Tod in die Arme. Der amerikanische Schriftsteller David Shields hat kürzlich ein neues Buch veröffentlicht unter dem Titel »Das Dumme am Leben ist, dass man eines Tages tot ist«. Und er schreibt dann in diesem Buch »Das Dumme am Leben ist, dass man eines Tages tot ist«. Darauf läuft es ungefähr hinaus. Sex und Tod, Fortpflanzung und Vergessen. Sobald der Mensch seine Fortpflanzungsrolle erfüllt hat, ist er eigentlich entbehrlich. Ja, überflüssig. Gibt es keinen weiteren Sinn mehr für ihn. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, sind wir alle nur Narren der Hoffnung? Oder was ist ein Narr? Es gibt eine alte Geschichte von einem König, der sich nach der Sitte der Zeit einen Hofnarren hielt. Diese Narren hatten ja das Recht, dem Königen auch Wahrheiten zu sagen, die ihnen sonst niemand zu sagen wagte, weil es eben ja nur Narren waren. Wenn es zu ernst wurde, dann hieß es einfach, naja, es ist ja nur der Narr. Und eines Tages schenkte der König seinem Hofnarren einen goldenen Narrenstab mit Glöckchen daran. Und er sagte ihm, du bist gewiss der größte Narr, den es gibt. Solltest du jemals einen treffen, der noch närrischer ist als du, dann gib ihm diesen Stab weiter. Jahrelang trug der Narr den Stab. Eines Tages erfuhr er, dass der König im Sterben liegt. Da eilte er ins Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, sagte der König, ich muss. Oh, du musst, also gibt es doch eine Macht, die noch über den Großen der Erde steht. Nun wohl, aber du wirst doch sicher bald wieder zurückkommen, König. Nein, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht zurück. Nun, meinte der Narr begütigend, gewiss hast du diese Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, wenigstens königlich aufgenommen wirst. Aber der König schüttelte den Kopf, das habe ich versäumt, ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du die Reise einmal antreten musst. Doch, gewusst habe ich es schon. Aber wie gesagt, keine Zeit gehabt. Es war so viel anderes zu tun. Ich konnte mich nicht vorbereiten. Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, König, du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König, nimm den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst, und dass man von dort nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht Sorge getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr. Wer ist der größte Narr? Der Ewigkeitssonntag heute, der kann für uns alle eine ganz heilsame Wirkung haben, dass wir uns nicht im Kleinkram unseres Alltags verlieren. Dass wir uns auch nicht bei den schweren Fragen verlieren, die unseren Alltag ja auch oft belasten. Es ist ja nicht alles nur Kleinkram. Aber dass wir uns immer wieder daran erinnern, auch für uns kommt der große Reisetag. Und diese Perspektive hat Paulus vor Augen, wenn er seine letzten drei Briefe schreibt. Er wird wohl so 62 nach Christus aus dem römischen Gefängnis entlassen worden sein. Das hatten wir letztes Mal gesehen. Er nutzt dann die Möglichkeit der Freiheit, um nochmal einige Schlüsselgemeinden zu besuchen. Er rechnet offenbar damit, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Nun, bei Paulus ist nicht das Problem, dass er nicht weiß, was aus ihm persönlich wird in der Ewigkeit. Dafür hat er gesorgt. Er hat sogar aus dem Gefängnis in Rom geschrieben, in Philipper 1, Vers 23, ich habe sogar Lust, aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein. Also er weiß, wo er hinkommt. Er ist vorbereitet. Um ihn persönlich muss man sich keine Sorgen machen. Aber Paulus schreibt auch, es ist nötiger zu bleiben, noch ein wenig zu bleiben, um euretwillen, weil ihr mich noch braucht. Paulus hat nicht das Problem, was aus ihm selbst wird in der Ewigkeit. Er weiß, dass er dann bei Jesus ist. Aber Paulus will, dass auch die Gemeinde ewigkeitsfest wird. Darum geht es ihm. Dass die einzelnen Christen in der Gemeinde im Glauben wirklich wachsen und vorbereitet werden und dass diejenigen, die noch nicht auf der richtigen Seite stehen, die noch nicht zu Jesus gehören, die noch nicht das Bürgerrecht im Himmel haben, dass die noch recht vorbereitet werden und zum Glauben kommen. Dass die noch sich bekehren und dann vorbereitet sind, wenn die letzte Reise beginnt. Und so will Paulus die Gemeinden vorbereiten und schreibt diese Briefe an zwei Einzelpersonen, an Timotheus, zwei Briefe und einen an Titus. Wir werden das in den nächsten Wochen und Monaten nach Weihnachten miteinander ausführlicher uns anschauen. Die beiden sollen jetzt in größere Verantwortung hineinwachsen in den Gemeinden. Der Generationenvertrag soll greifen. Sie sollen gute Arbeit leisten. Und deshalb schreibt Paulus ihnen diese sogenannten Pastoralbriefe, wie man die nennt, also Hirtenbriefe, weil sie diese jungen Männer in ihren pastoralen Aufgaben unterstützen und dafür präparieren wollen. Das ist der Sinn. Letzten Sonntag hatten wir mit dem ersten Brief an Timotheus begonnen, der gerade eine Leitungsaufgabe in der Gemeinde in Ephesus übernommen hat. Wir hatten gesehen, wie Paulus ihn beauftragt und wie Paulus gewissermaßen den Staffelstab jetzt weiterreicht an Timotheus und auch an andere. Und heute fragen wir nun gespannt, womit beginnt Paulus diesen Brief nach der Einleitung? Was ist der erste Auftrag, den er Timotheus geben wird? Und damit wollen wir jetzt einsteigen. Sie haben diesen Predigttext vor sich. Ich muss zugeben, er ist etwas komplizierter gewesen, als ich erwartet hatte, dieser Text. Und ich bete darum und hoffe sehr, dass das uns am Ende allen deutlich wird, was Paulus hier sagen will, was Gott durch Paulus deutlich machen will. Da schreibt er an Timotheus, du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog. Also um dort diese gemeindeleitenden Aufgaben wahrzunehmen und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes oder dem Heilsplan Gottes im Glauben dienen. So steigt Paulus ein. Und wir sind ja alle sensible Leute und ich höre schon die Einwände, dass man sagt, Paulus, warum beginnst du denn so negativ? Warum fängst du sofort mit dem theologischen Disput an? Das muss doch nicht sein. Damit machst du es dem Timotheus auch nicht leichter. Denkst du, dass das für den ein guter Einstieg ist? Wenn du ihn gleich damit beauftragst? Kannst du nicht ein bisschen vorsichtiger sein? Soll er sich gleich in der ersten Zeit eine blutige Nase holen? Warum fängt Paulus so an? Warum soll Timotheus gleich an die Irrlehrer rangehen? Kann er nicht erstmal so ein bisschen seelsorgerliche Aufbauarbeit leisten? Offensichtlich hat Paulus Hinweise darauf bekommen, dass seine Warnung von vor 6 Jahren sich inzwischen bestätigt hat. Etwa 6 Jahre vorher, bei seinem letzten Meeting mit den Ältesten der Gemeinde von Ephesus, im Rahmen einer Reise, da sind die ihm entgegengereist, sie haben sich getroffen in Milet, da hatte Paulus ihnen Folgendes gesagt, das können Sie nachlesen, in Apostelgeschichte 20, Vers 28 bis 30. Da hat er den Ältesten dieser Gemeinde gesagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, das hat er Gott ihm offenbart, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen werden, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. 6 Jahre etwa liegt das jetzt zurück. Und genau dieser GAU, dieses größte anzunehmende Unglück, ist eingetreten. Leute aus dem inneren Kreis dieser Gemeinde treten mit einem großen Anspruch auf. Vers 7 steht, sie wollen die Schrift meistern. Also sie wollen Gesetzeslehrer sein, steht da wörtlich. Und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Das ist die Situation, die genau angekündigt war. Und darum ist jetzt Handlungsbedarf. Es besteht bei diesen Leuten ein tiefer Graben zwischen ihrem Anspruch und ihrer Wirklichkeit. Paulus hatte sie reißende Wölfe genannt. weil sie die Herde, das ist ein Bild für die Gemeinde, die Herde in Gefahr bringen. Falsche Lehren sind lebensgefährlich. Das ist das Problem. Falsche Lehren sind lebensgefährlich. Und Timotheus muss dieses Problem jetzt als erstes angehen. Verstehen Sie, bei ruhigem Wetter, da kann es ganz nett sein, wenn man ein Schiffseigner ist, die Planken des Schiffes neu zu streichen und das Schiff so ein bisschen auszustatten und zu dekorieren. Bei schönem Wetter kann man das machen. Aber wenn der Sturm braust, wenn die Wellen über Bord gehen, dann ist erstmal Nothilfe gefragt. Dann müssen die Überlebenswesten ausgepackt werden. Da muss zugepackt werden, dann muss schnell gehandelt werden. Dann kann es auch einmal dramatisch werden. Und damit haben wir schon unser Thema für heute Morgen. Es lautet, warum falsche Lehren lebensgefährlich sind. Das ist das Thema, das uns dieser Text aufdrängt. Warum falsche Lehren lebensgefährlich sind. Wissen Sie, den meisten christlichen Zeitgenossen ist das längst nicht mehr klar. Wenn Paulus oder die anderen Apostel von Irrlehren schreiben, dann wirken sie immer irgendwie besorgt, alarmiert, dann wirken sie kämpferisch. Paulus redet hier von reißenden Wölfen. Da kann man richtig sehen, wie die Zähne fletschen und fauchen. So reden die Apostel von falschen Lehren. Und wir und unsere Zeitgenossen, wir reagieren meistens eher sehr gelassen. Oder sollte man besser sagen, gleichgültig? Denken wir doch nur an die EKD-Synode, die vor wenigen Tagen hier in der Nachbarschaft im Maritimhotel getagt hat, am Flughafen. Dort wurde ein neues Pfarrerdienstrecht beschlossen bei dieser EKD-Synode. Und das Ziel dieses Pfarrerdienstrechtes besteht unter anderem darin, den Rahmen dafür zu schaffen, dass künftig auch homosexuelle Partnerschaften offiziell in Pfarrhäusern zusammenleben. Das wurde beschlossen bei der EKD-Synode. Vor wenigen Tagen. Und man ist relativ gelassen damit umgegangen. Obwohl es ein schreiender Widerspruch ist zu allem, was die Heilige Schrift uns lehrt. Und Paulus hält dagegen gegen die Irrlehre. Paulus sagt, Leute, unterschätzt nicht die Lebensgefahr, die von falschen Lehren ausgeht. Kümmert euch darum. Und zwar bevor es zu spät ist. Bevor alles gelaufen ist. Und nickt das nicht ab. Und darum schreibt Paulus dem Timotheus jetzt drei Gründe. Drei Gründe, warum falsche Lehren lebensgefährlich sind. Wir wollen uns diese drei Gründe kurz ansehen. Erstens, sie sind lebensgefährlich, weil sie Gottes Standard abändern. Weil sie Gottes Standard abändern. Den heilsamen, lebensspendenden Standard, den Gott uns gegeben hat in seiner Wahrheit. Den ändern sie ab. Schauen Sie, das steht hier in Vers 3. Da sagt Paulus, du sollst sie ermahnen, dass sie nicht anders lehren. Und wir fragen, anders als was? Anders als Gottes Standard. Und dann in Vers 6 sagt Paulus wieder, davon sind einige abgeirrt. Und wir fragen, Paulus, wovon sind sie abgeirrt? Antwort, von Gottes Standard. Das ist die Not. Zu jener Zeit hatte sich in den Gemeinden durch Gottes Fügung, durch die Leitung des Heiligen Geistes bereits eine feste christliche Lehre herausgebildet. Obwohl die Bibel ja noch nicht ganz vorlag. Die letzten Briefe waren ja noch nicht geschrieben. Und es hatte sich doch schon eine feste Lehre herausgebildet. Und Paulus verwendet dafür ganz unterschiedliche Begriffe, gerade in den Pastoralbriefen. Er nennt das zum Beispiel Ratschluss Gottes, der Ratschluss Gottes. Und man kann auch übersetzen, der Heilsplan Gottes. Oder er beschreibt das in Vers 10, das sehen Sie hier, als die heilsame Lehre. Der Ratschluss, die Lehre. Und es werden da noch weitere Begriffe im Verlaufe des Timotheusbriefes, dieser beiden Timotheusbriefe auftauchen. Der Glaube, sagt Paulus an anderen Stellen. Oder das anvertraute Gut. Dankeschön. Das anvertraute Gut. Oder das Bekenntnis. Oder die Lehre. Oder die Wahrheit. Oder die gesunden Worte. Und das meint immer den Standard. Das meint das Ganze der biblischen Lehre. Das meint die Gesamtheit des biblischen Systems, wenn Sie so wollen, das Ganze der Wahrheit, die uns Gott offenbart hat. Und davon weichen die Irrlehrer ab. Davon sind sie abgeirrt. Sie haben Gottes Standard geändert. Und wir fragen natürlich, worin bestand ihre Abirrung? Ist ja immer interessant. Man kann die Kirchengeschichte auch als eine Geschichte der Irrlehren, als eine Geschichte der Häresien schreiben. Wovon sind sie abgeirrt? Paulus beschreibt das nicht konkret, aber er macht Andeutungen. Er spricht hier in Vers 4 von Fabeln, von Mythen. Von Mythen und Geschlechtsregistern. Was soll man sich darunter vorstellen? Nun, die Ausleger haben viel gerätselt, was im Einzelnen gemeint sein könnte. In Kapitel 4, Vers 7 spricht Paulus nochmal von ungeistlichen Altweiberfabeln. Das ist keine Respektlosigkeit gegenüber älteren Damen, sondern damit will er sagen, das sind so Geschichten, die man so erzählt. In 2. Timotheus 4, Vers 4 sagt er, das ist das Gegenteil von der Wahrheit, die Fabeln, der Mythos, die Legenden. Und in Titus 1, Vers 14 spricht er von jüdischen Fabeln, also Fabeln, die aus der jüdischen Tradition kommen. Erfundene Geschichten in Verbindung mit Geschlechtsregistern, mit Genealogien. Fabeln darüber etwa, welche Herkunft bestimmte Leute hatten. Ausgedachte Geschichten über die Vorläufer von Abraham und anderer Patriarchen, das ist hier wohl gemeint. Es gibt ein Beispiel dafür aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, aus Kreisen der Pharisäer. So um ca. 120 vor Christus, da gibt es das Buch der Jubiläen. Das ist eine Neuerzählung des Alten Testamentes von der Schöpfung bis hin zu den Geboten, die Gott dem Mose gibt. Und da ist die Zeit eingeteilt in Perioden von jeweils 49 Jahren. Etwas willkürlich, das sind die sogenannten Jubiläen dann. Und damit soll die Einzigartigkeit Israels nachgewiesen werden. Das ist alles sehr fantasievoll, sehr ausgeschmückt. Und solche Fabeln über Entstehungsgeschichten und Geschlechtsregister gab es im hellenistischen Judentum und auch in der Tradition der Rabbinen, also in der Haggadah zum Beispiel. Und was geschah dabei? War ja eigentlich nicht so schlimm, so ein paar Geschichtchen. Es wurde Gottes Wort aus dem Alten Testament vermischt mit menschlichen Fabeln, mit Mythen. Und diese seltsamen Entstehungsgeschichten waren aber nicht die einzigen falschen Lehren in Ephesus. Wir sehen in Vers 7 hier, dass sie als Gesetzeslehrer auftreten, dass sie also auch da inhaltlich total auf dem Holzweg sind, in dem, was sie über das Gesetz sagen. Werden wir gleich noch sehen, das war noch gefährlicher. Und später wird Paulus noch härter. Er sagt in Kapitel 4, Vers 1, es sind Lehren von Dämonen, also Lehren, mit denen der Teufel die Herzen verwirren will. Und in Kapitel 4, Vers 3 sagt er dann, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die Gott doch geschaffen hat. Da kommen gewisse Elemente aus der Gnosis zum Vorschein, die sich entwickelt hat, dann auch in den späteren Zeiten. Das sind so Vorläufer der Gnosis. Dass er sagt, es ist nicht gut zu heiraten, es ist nicht gut, die Sexualität in der Ehe zu genießen, es ist nicht gut, leckere Speisen zu essen. Man soll sich nicht an der Schöpfung freuen. Das war eine neue Schöpfungsfeindlichkeit, eine neue Gesetzlichkeit, die in die Gemeinden eingedrungen ist und die nichts mit der biblischen Lehre zu tun hatte. Und offensichtlich handelt es sich bei diesen Irrlehrern um eine Kombination von jüdischen und gnostischen Elementen. Und alle haben das eine gemeinsam, dass sie Gottes Standard abändern. Das ist das Gefährliche. Aber warum ist das so schlimm? Sie leugnen ja nicht offen, dass Jesus auferstanden ist. Sie bestreiten nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Es ist ja noch nicht so, ich sag mal, die Hardcore-Irrlehre. Warum geht Petrus, beziehungsweise in diesem Falle Paulus, Petrus hat das an anderen Stellen auch getan, warum geht Paulus auch dagegen vor? Warum soll man auf dieses unnütze Geschwätz, wie er das in Vers 6 nennt, überhaupt reagieren? Kann man auch sagen, zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Habt euch nicht so. Warum ist das so wichtig? Er sagt das in Vers 4. Sie verleiten zur Spekulation. Er sagt, Vers 4, ihr sollt nicht Acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen. Das heißt, Fragen aufbringen eigentlich wörtlich, die zur Spekulation verleiten. Die eure Gedanken auf Abwege bringen. Deswegen sollt ihr das nicht tun. Deswegen sollt ihr das tunlichst vermeiden. Und wisst ihr, was geschieht? Paulus sagt, die sind endlos, diese Geschichten. Das heißt, sie verwischen im Laufe der Zeit immer mehr die Grenze zwischen Gottes Wahrheit und menschliche Erfindung. Und das ist auch bei harmlosen Irrlehren das Problem, dass die Grenze zwischen dem, was Gott gesagt hat und die Grenze zwischen dem, was die menschliche Tradition dann damit gemacht hat und hinzugefügt hat, immer verworrener und verwaschener wird. Und am Ende die Leute nicht mehr wissen, was ist eigentlich die Lehre, die von Gott kommt und was ist die Lehre, die nur im Laufe der Tradition sich herausgebildet hat. Und das verunsichert ungemein. Wohlgemerkt, das sind noch keine krassen Leugnungen, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber es ist die Abweichung von Gottes Standard. Auch heute gibt es so viele Abweichungen. Denken wir zum Beispiel an manche Sonderlehren in den charismatischen Gruppierungen, an bestimmte Theorien über Wunderheilungen. Wir haben gestern beim CDK-Seminar darüber gesprochen. Denken wir an Bayless Conley, diesen neuesten Wunderprediger, der den Leuten sagt, sie sollen die Hände öffnen und gewissermaßen ihre Sorge gedanklich in die Hände legen und dann schwupp, sie einfach Gott hinwerfen. Was für eine irre Vorstellung. Oder denken wir an bestimmte heidnische Meditationstechniken, die im Rahmen des Jahres der Stille verbreitet werden. Das leugnet ja noch nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber es verwischt die Grenze zwischen menschlicher Mystik, menschlichen Erfindungen und Fabeln und Gottes Wahrheit. Und es verunsichert und es lässt die klare Orientierung immer mehr zerstieben. Oder denken wir an diese Behauptung, dass der Einsatz für eine bessere Gesellschaft genauso wichtig ist wie die Verkündigung des Evangeliums, wie das ja zunehmend von der Emerging Church-Konzeption propagiert wird. Dass die Christen nicht in erster Linie evangelisieren, sondern mindestens genauso wichtig sich um die Verbesserung der Situation in der Welt kümmern sollen, um die Verbesserung der sozialen und der politischen Situation. Die Bibel sagt, dass das wichtig ist, dass wir als Christen eine Verantwortung für die Welt haben, aber sie sagt ganz klar, dass die Evangeliumsverkündigung absoluten Vorrang hat, weil es um die Ewigkeit geht, weil uns das ausrichtet, da geht es um alles, wie Bruder Nordzig das ja auch schon angedeutet hat. Und so kommt eine Irrlehre zur nächsten. Sie sehen auf den ersten Blick ganz harmlos aus. Und dann gibt es natürlich auch die offensichtlichen krassen Irrlehren, wie dieses neue Pfarrdienstgesetz, was die evangelische Kirche in Deutschland, die Synode, beschlossen hat hier in unserer Nachbarschaft, in dem Hotel am Flughafen, wo nun homosexuelles Zusammenleben im Pfarrhaus möglich ist, wenn es keinen größeren Widerstand dagegen gibt, solange es also kein Ärgernis anrichtet, solange die Leute das akzeptieren, kann man das machen. Und der neu gewählte Ratsvorsitzende, also der oberste Repräsentant der evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Nikolaus Schneider, hat das in einem Interview eindeutig unterstützt. Er hat sich also voll dahinter gestellt und hat gesagt, dass er auch Homosexualität für eine Schöpfungsvariante halte und dass man hier nichts kritisieren und nichts diskriminieren dürfe. Und wissen Sie, was noch schlimmer ist? Es gab nicht mal eine hitzige Debatte. Und sogar die Vertreter der Evangelikalen in der Synode, die doch sich auf ihre Bibeltreue berufen, haben geschwiegen. Es ist mir unvorstellbar, wie sie schweigen konnten. Und dieses neue Pfarrergesetz wurde ohne eine Gegenstimme angenommen. Und die Evangelikalen haben den neu gewählten Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider gelobt und gesagt, wir freuen uns, dass er es geworden ist. Obwohl er ein Ratsvorsitzender ist, um dessen Bibelkritik man weiß und der sich auch hinter diesen neuen Beschluss des Pfarrdienstgesetzes uneingeschränkt gestellt hat. Ihr Lieben, was ist da los? Paulus hat nicht geschwiegen. Paulus hat den Irrlehrern keine diplomatischen Komplimente gemacht, sondern Paulus setzt den Timotheus in Bewegung. Obwohl die Irrlehrer noch längst nicht so weit waren, wie die EKD heute ist. Paulus setzt den Timotheus in Bewegung. Und Paulus sagt auch, warum? Auch kleinere Irrlehren sind bereits gefährlich. Nicht nur, weil sie erstens von Gottes Standard abändern, sondern zweitens, weil sie von Gottes Ziel ablenken. Das ist das Zweite. Irrlehren sind lebensgefährlich, weil sie zweitens von Gottes Ziel ablenken. Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und Spekulationen aufbringen, eher als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Das ist das Problem. Sie lenken ab vom Eigentlichen, vom Rettungsweg, den wir im Glauben ergreifen. Diese menschlichen Geschichtchen und Spekulationen und falschen Lehren lenken von Gottes Heilsplan ab. Das sagt Paulus hier. Sie lenken von Gottes Ziel ab, denn diese Irrlehrer sind vom Entscheidenden abgeirrt, so steht es in Vers 6. Und dann fasst Paulus dieses Entscheidende nochmal zusammen in Vers 4, nämlich von der Hauptsumme der Unterweisung. Von der Hauptsumme der Unterweisung sind sie abgeirrt. Von Gottes großem Ziel. Und jetzt fragen wir uns, worin besteht die Hauptsumme der Unterweisung? Und das definiert Paulus in Vers 5. Er sagt, die Hauptsumme der Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem, man könnte sagen ungeheucheltem Glauben. Also diese Liebe ist nicht so eine Eier-Popeia-Liebe nach dem Motto, habt euch alle lieb und seid nett zueinander, sondern diese Liebe, von der Paulus hier spricht, die die Summe der Unterweisung ist, ist eine ganz tiefe Liebe, die Jesus beschrieben hat. Er hat gesagt, du sollst Gott lieben, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Liebe meint Paulus hier. Also nicht so eine Anleitung zur Nettigkeit in der Gemeinde. Ich meine, Nettigkeit in der Gemeinde ist ja auch schon schön, aber Liebe ist noch viel schöner. Dieses Doppelgebot der Liebe beschreibt ein intaktes, lebendiges Verhältnis zum Herrn Jesus Christus und zu Gott dem Vater. Darum geht's. Das ist die Hauptsumme. Hast du dieses lebendige Verhältnis zu Jesus? Lebst du in Gemeinschaft mit Gott, deinem Vater, durch Jesus? Das ist die Hauptsumme. Und zu dieser Liebe, schreibt Paulus, gehört was? Ein reines Herz? Aus reinem Herzen. Das heißt nicht aus einem völlig sündlosen Herzen, sondern wer hat ein reines Herz? Ein reines Herz hat der, dem die Sünden vergeben werden. Ein reines Herz, Herr, schaff in mir, schließt zu der Sünde Tor und Tür. Das ist ein reines Herz. Jesus hat in Matthäus 5, Vers 8 gesagt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, die sich immer wieder ihre Sünde von Jesus vergeben lassen, Tag für Tag. Die täglich bitten und vergib mir meine Schuld. So wie David gebeten hat nach dem Ehebruch mit Bathseba, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Vergib mir wieder. Er wusste um seine Sündhaftigkeit. Und im Psalm 24, Vers 3 steht, wer darf auf des Herrn Berg gehen? Also wer darf in Gemeinschaft mit Gott leben, heißt das im Bild. Und die Antwort ist, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Verstehen Sie, was gemeint ist? Ein reines Herz ist ein Herz, das aus der Vergebung Jesu lebt. Darum geht es. Und ein reines Herz hängt zusammen mit einem guten Gewissen. Das ist das Zweite, was zu dieser Liebe gehört. Liebe aus gutem Gewissen. Hast du ein gutes Gewissen? Nicht, weil du es nicht benutzt und schonst, sondern weil dein Gewissen von Gott geprägt ist und du in seiner Vergebung lebst. Wer ein reines Herz hat, wer sich mit Gott im Reinen weiß, der hat Frieden im Herzen. Hast du Frieden im Herzen? Hast du ein gutes Gewissen? Kannst du sagen, nach allem, was ich weiß, habe ich alle meine Sünden bekannt? Nach allem, was ich weiß, tue ich nicht absichtlich Dinge, die Gott nicht will? Nicht bist du sündlos, sondern hast du ein gutes Gewissen, hast du ein reines Herz, lebst du aus der Vergebung, lebst du in dieser Liebe. Davon soll uns nichts ablenken, auch keine Irrlehre. Und wie bekommt man ein reines Herz und ein gutes Gewissen? Das ist das Dritte, was Paulus hier zeigt, durch einen ungefärbten Glauben. Durch einen ungeheuchelten, durch einen echten Glauben heißt das. Durch ein echtes Vertrauen zu Jesus. Dadurch, dass ich weiß, er ist am Kreuz für meine Schuld gestorben. Und ich darf ihn täglich bitten. Und wenn die falschen Gedanken sich wieder bei mir einnisten wollen. Und wenn ich mich wieder dazu habe verleiten lassen, ein böses Wort zu sagen. Und wenn ich wieder genau diese Sache gemacht habe, von der ich weiß, sie war falsch. Und Gott will es nicht. Dann darf ich wieder und wieder und wieder kommen. Und ich darf im Glauben, weil Jesus für mich gestorben ist am Kreuz, sagen, Herr, bitte vergib mir. Ungefärbter, ungeheuchelter, echter Glaube an Jesus, echtes Vertrauen zu ihm, das sich auf den Herrn und Erlöser Jesus verlässt. Leute, sagt Paulus, das ist Gottes Ziel mit euch, diese echte Liebe. Zu Gott, und wenn ihr Liebe zu Gott habt und so mit ihm lebt, dann wird auch eure Liebe untereinander wachsen. Natürlich ist das manchmal schwer. Und natürlich gehen wir uns manchmal gegenseitig auf die Nerven. Und wir machen uns das Leben manchmal schwer, obwohl wir es nicht wollen. Aber es gibt Vergebung. Und so will der Herr uns helfen, dass wir ihn lieben immer mehr und dass wir einander lieben. Aber dazu brauchen wir ein reines Herz, Tag für Tag ein gutes Gewissen. Und das bekommen wir durch echten Glauben, durch echtes Vertrauen zu Jesus. Und darum, sagt Paulus, auch darum sind falsche Lehren so lebensgefährlich. Weil sie von diesem Ziel und von diesem Thema ablenken. Ablenken und abirren. Und ihr Lieben, an dieser Gefahr hat sich bis heute nichts geändert. Wir haben nicht mit jüdischen Fabeln und Geschlechtsregistern zu tun. Das ist nicht unser Problem. Aber uns lenken andere Dinge vom Ziel ab. Ich habe schon erwähnt, die Mystik, religiös, esoterische Sondererlebnisse. Uns lenkt vom Ziel ab, dass es immer wieder diese Tendenz gibt, die Bibel beiseite zu stellen, die Bibel beiseite zu räumen. Und zu sagen, was müssen wir uns so viel da um die biblische Lehre kümmern? Das ist alles nur Theorie, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen was losmachen. Und diese falsche Gewichtung, dass die Verantwortung für die Gesellschaft genauso wichtig sei wie die Evangelisation für die Gesellschaft, das sind Dinge, die uns ablenken vom Ziel. Und auch die Sünden unseres Alltags. Alles, was das Verhältnis zu Jesus behindert, lenkt uns von Gottes Ziel ab. Und dann wird Paulus noch konkreter. Dann spricht er in den letzten Versen 8 bis 11 ein Thema an, das diese Irrlehrer völlig falsch behandeln. Völlig falsch, mit weitreichenden Folgen. Und das wollen wir uns zum Schluss noch angucken. Diese falsche Lehre gibt es bis heute. Es ist ein falsches Verständnis von Gottes Gesetz. Es ist ein falsches Verständnis von Gottes Geboten. Das Problem ist nicht Gottes Gesetz selbst. Vers 8 sagt Paulus, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Also nicht Gottes Gebote sind das Problem, nicht Gottes Gesetz ist das Problem. Gottes Wort ist gut, natürlich ist es gut. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wir sollen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Im Psalm 19, Vers 7 steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und in Römer 7, Vers 12 sagt Paulus, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut, sagt Paulus. Aber wo liegt dann das Problem? Was machen die Irrlehrer falsch? Wovor müssen wir uns in Acht nehmen? Und Sie haben die Einschränkung gelesen. Paulus sagt, das Gesetz ist gut, wenn es recht gebraucht wird. Das heißt, wenn man richtig damit umgeht. Wenn man es richtig auslegt, wenn man es richtig versteht, wenn man es richtig deutet. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt und ich bitte Sie nochmal ganz, ganz genau hinzusehen. Was ist richtiger Gebrauch des Gesetzes in diesem Fall? Wer gebraucht es richtig? Paulus sagt, das ist der, der weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten. Und das wissen die Irrlehrer offenbar nicht, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern dem Ungerechten. Was heißt denn das? Was soll das Gesetz? Was soll das Gesetz? Es richtet sich an die Ungerechten und an die Ungehorsamen. Es richtet sich an die Gottlosen und die Sünder. Es richtet sich an die Unheiligen und die Ungeistlichen, an die Vatermörder und Muttermörder und Totschläger und so weiter, wie das hier alles steht, die ganze Reihe. Wie sollen wir das verstehen? Die sollen von ihrer Sünde überführt werden durch das Gesetz, damit sie freikommen davon. Darum geht's. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, das Gesetz ist nicht für Leute da, die so gut sind, dass sie durch die Einhaltung des Gesetzes in den Himmel kommen. Das ist hier gemeint. Das Gesetz ist nicht für die Gerechten in Anführungsstrichen da. Für die Selbstgerechten könnte man auch sagen. Für die, die so gut sind, dass sie durch die Einhaltung des Gesetzes in den Himmel kommen. Für die ist es nicht da. Warum? Weil es diese Leute nicht gibt. Und darum weiß der Christ, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Verstehen Sie, dem Gerechten in Anführungsstrichen. Das Gesetz ist nicht für Gerechte da, die so gut sind, dass sie durch ihre Taten in den Himmel kommen. Und Paulus sagt, wer richtig mit dem Gesetz umgeht, der weiß das, dass man nicht so gerecht sein kann, dass man durch das Einhalten des Gesetzes in den Himmel kommt. Und hier liegt der Hund begraben. Offensichtlich haben die Irrlehrer genau das behauptet. Offensichtlich haben sie genau das behauptet, dass sie gesagt haben, wenn du gerecht bist und wenn du Gottes Gebote hältst, dann ist der Zugang zu Gott frei. Dann kommst du in den Himmel. Dann brauchst du keine Sorgen dir zu machen wegen der Ewigkeit. Dann ist alles in Ordnung. Du musst nur gehorsam sein und die Gesetze so gut wie möglich einhalten. Dann geht es. Und das war lebensgefährlich. Genau gegen diesen Irrtum hatte ja schon Jesus gesprochen. Als der Jesus gesagt hat in Lukas 5, Vers 32, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen. Das heißt, die, die verstehen, dass sie meine Vergebung brauchen. Und wen nicht? Die Gerechten. Der Herr hat gesagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Der Herr hatte doch nichts gegen die Gerechten, aber die hat es nicht gegeben. Er sagt, ich bin nicht gekommen, die zu rufen, die sich für so gerecht halten, dass sie meinen, sie brauchten keine Buße mehr. Das ist hier gemeint. Ich bin nicht für die Selbstgerechten gekommen. Denen habe ich nichts zu sagen. Wer glaubt, dass er ohne Vergebung in den Himmel kommt, wer glaubt, dass er durch seine guten Taten und sein gutes Leben am Ende das ewige Leben bei Jesus hat, der ist auf dem Irrweg, der mag sich für noch so gerecht halten, er ist nur selbstgerecht. Und diese Leute meint hier wohl auch Paulus, wenn er sagt, das Gesetz ist nicht für den Gerechten, da nicht für den Selbstgerechten, damit er sich durch die Einhalt des Gesetzes den Himmel erarbeiten kann. Das haben die Irrlehrer offensichtlich verbreitet. Sie haben gesagt, du kannst Gott dadurch freundlich stimmen, dass du das Gesetz hältst. Und wissen Sie, das war der schlimmste Grund, warum die Irrlehren so lebensgefährlich sind. Eins, weil sie Gottes Standard abändern. Zwei, weil sie von Gottes Ziel ablenken. Aber drei, das ist das Schlimmste, weil sie Gottes Gesetz abschwächen. Weil sie Gottes Gesetz abschwächen, sie verharmlosen es. Das ist die große Gefahr. Sie stellen Gottes Gesetz als völlig harmlos dar. Sie tun so, als ob Gottes Gesetz so leicht wäre, dass man es als sterblicher Mensch mit etwas gutem Willen doch einigermaßen einhalten könnte. So ausreichend einhalten könnte, dass man dadurch in den Himmel kommt. Und dass man dadurch vor Gott bestehen kann. Oh, und wissen Sie, diese Irrlehre, die hat sich bis heute ganz tief eingenistet. Und sie hat sich gerade eingenistet in die Herzen der religiösen Menschen. Der Menschen, wo man sagen kann, ach, da ist ja noch ein bisschen was da, so an Ahnung von Gott. Und dafür will ich Ihnen einen ganz schlichten Beleg mitten aus dem Leben nennen. Von einem Zeitgenossen, den Sie alle kennen, Jürgen Klinsmann, der frühere Teamchef der Fußballnationalmannschaft. Der hat vor einiger Zeit in einem Interview Folgendes gesagt, im Jahr 2006, da war er noch Teamchef. Er hat gesagt, letztendlich gibt es nur einen, vor dem alle Rechenschaft ablegen müssen, und das ist Gott. Da hat man sich schon gefreut und gesagt, so ist es. Sagt Klinsmann. Und dann sagt er weiter, von ihm werden wir alle gemessen. Genau. Und dann kommt der entscheidende Satz. Klinsmann sagt, und vor ihm ist dann die Frage zu beantworten, ob du gewissenhaft warst und anständig. Und das ist das Problem. Verstehen Sie? Klinsmann hätte auch sagen können, vor ihm wird es dann darum gehen, ob du dich ordentlich an die Gesetze gehalten hast. Ob du ordentlich dich bemüht hast, ein gehorsamer Gläubiger zu sein. Klinsmann geht also davon aus, dass es möglich ist, so gewissenhaft und anständig zu leben, dass du am Ende vor Gott bestehen kannst. Und so oder so ähnlich dürften es die Irrlehrer in Ephesus auch gesagt haben. Und das war lebensgefährlich. Und dagegen läuft Paulus jetzt Sturm. Und dagegen schickt Paulus den Timotheus ins Rennen, bevor Leute sterben mit diesem Irrglauben im Herzen. Das Gesetz kann dir nur helfen, sagt er, wenn du einsiehst, dass du selbst in diese Skandalliste hineingehörst. Für wen ist das Gesetz da? Wem ist es gegeben? Hören Sie noch einmal, was Paulus hier schreibt ab Vers 9. Wem ist das Gesetz gegeben? Den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, also Homosexualität ist hier im Blick, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. Denen ist das Gesetz gegeben, sagt Paulus. Die ersten 6 Begriffe beziehen sich auf unser Verhältnis zu Gott. Das ist, wenn Sie so wollen, die erste Tafel der 10 Gebote. Ungerechte, ungehorsame, gottlose Sünder, unheilige, ungeistliche. Das sind alles Menschen, die den heiligen Gott nicht ernst nehmen. Das sind alles Menschen, die kein reines Herz haben. Die kein gutes Gewissen haben vor Gott. Die nicht im Glauben an Jesus leben. Die nicht versöhnt sind mit dem, der sie geschaffen hat. Ungerechte, ungehorsame, gottlose Sünder, unheilige, ungeistliche Menschen, die nicht in einer bereinigten, geklärten Beziehung stehen mit dem, der sie gemacht hat, die nicht Jesus als ihren Retter angerufen haben. Und dann die nächsten Begriffe, so am Ende, ab Ende von Vers 9, beziehen sich auf unser Verhältnis zu Mitmenschen. Das ist, wenn Sie so wollen, die zweite Tafel der 10 Gebote. Vatermörder, Muttermörder gegen das 4. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Totschläger gegen das 5. Gebot, du sollst nicht töten. Unzüchtige und Knabenschänder, homosexuelle Lebenspraxis gegen alles, was mit dem 6. Gebot zu tun hat, Ehebruch und sexuelle Sünden. Menschenhändler, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Menschen, wie das damals oft gemacht wurde, die Kinder wegnehmen und sie verkaufen. Den Lügnern, den Meineidigen, 8. Gebot, du sollst nicht lügen. Und dann fügt Paulus hinzu, und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. Also nicht nur die offensichtlichen groben Verfehlungen sind relevant, sagt er, sondern aller Ungehorsam von Gott, auch der kleinste, wenn noch irgendetwas der heilsamen Lehre Gottes zuwider ist. Und wenn es eine scheinbar harmlose Sünde ist, die noch in deinem Leben steckt, es reicht alles aus. Für solche Leute ist das Gesetz da. Warum? Um ihnen einen Spiegel vorzuhalten. Um dir zu sagen, du bist ein Unzüchtiger, du bist ein Lügner, du bist einer, der mit Gott nicht im Reinen ist, du bist einer, dem nicht seine Sünde vergeben wurde, weil du Jesus ablehnst und dich nicht um ihn scherst. Und was nützt das? Mit welchem Ziel macht das Gesetz das? Damit wir einsehen, wie sehr wir Jesus brauchen und seine Vergebung. Das ist der ganze Zweck des Gesetzes. Und deswegen sagt Paulus einmal an anderer Stelle in Galater 3, Vers 24, das Gesetz ist unser Erzieher auf Christus hin. Da steht im Griechischen richtig das Wort für Pädagoge. Da Das Wort ist unser Pädagoge auf Christus hin. Das Wort lehrt uns, wie es wirklich um unser Herz steht, wie sündig wir sind. Und so zieht es uns zu Jesus, dass wir sehen, wie sehr wir seine Vergebung brauchen, wie sehr wir es brauchen, dass er unser Herz rein und unser Gewissen getrost macht und dass er uns Frieden schenkt mit Gott. Und die Frage an Sie und an mich lautet, bin ich bereit, mich in diese Liste einzutragen? Bin ich bereit, das zu unterschreiben und zu sagen, ja, das ist mein Leben. Ich habe vielleicht nicht gegen alle diese Gebote so gravierend verstoßen. Ich bin vielleicht kein Homosexueller und ich habe keinen getötet. Aber wie stehe ich zu meinen Eltern? Wie nehme ich es mit der Wahrheit, wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist? Du brauchst Vergebung. Und für solche Leute ist das Gesetz da. Und lass mich das am Ende noch sagen, Verse 8 bis 11 sind ein einziger Satz. Auch im Griechischen, ein einziger Satz. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es recht gebraucht wird und dass das Gesetz den Ungerechten gegeben ist. Und dann mündet das in diesen Schluss gemäß dem Evangelium. Und versteht ihr, das Gesetz mündet in das Evangelium. Das Gesetz kann seinen Dienst nur erfüllen in Zusammenarbeit mit dem Evangelium. Nämlich das Gesetz zeigt uns, wie wir das Evangelium, wie dringend wir es brauchen. Das Gesetz sagt dir, du bist schuldig, du bist verloren, du bist ein Sünder vor Gott. Und so führt dich das Gesetz hin zu dem Evangelium, das sagt, es ist einer da, der für deine Schuld am Kreuz starb. Und das feiern wir wieder im Abendmahl. Das wird uns da wieder besonders vor Augen geführt. Es ist einer, der alles gegeben hat für dich, damit du frei ausgehen kannst, damit du in der Ewigkeit im Himmel dabei sein darfst, in seinem herrlichen Reich, wo es kein Leid und keine Not und keine Tränen geben wird, damit du zu den 5 Klugen gehören darfst, von denen Bruder Nordzig aus Matthäus 25 gelesen hat, die gerettet sind, die dabei sind, weil sie zu Jesus gehören und er sie festhält. Und darum ist das so genial, wie Paulus das hier schreibt, dass er sagt, von Vers 8 bis Vers 11, das Gesetz ist den Ungerechten gegeben gemäß dem Evangelium. Das Gesetz mündet in das Evangelium. Das Gesetz macht uns deutlich, wie sehr wir diese frohe Botschaft von Jesus brauchen, jeder von uns. Ich komme zum Schluss. Paulus will uns in diesen Versen deutlich machen, wie lebensgefährlich die Irrlehre ist und wie dringend nötig es ist, dass Timotheus sie attackiert und das erklärt und das nicht stehen lässt. Sie ist lebensgefährlich, die Irrlehre, erstens, weil sie Gottes Standard abändert, zweitens, weil sie von Gottes Ziel ablenkt, von dieser Liebe zu Gott und dem Nächsten, die nur aus dem Glauben herauskommen kann. Und sie ist drittens lebensgefährlich, diese Irrlehre, weil sie Gottes Gesetz abschwächt, weil sie Gottes Anspruch total verharmlost und weil sie uns in dem Glauben lässt, wir könnten es schaffen, ein ordentliches Leben zu führen und damit in den Himmel zu kommen. Absolute Täuschung. Und lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen, diese Abschwächung von Gottes Gesetz, die findet bis in unsere Tage hinein statt. Tag für Tag. Und ein Beispiel, das diese Verharmlosung besonders vorantreibt und das viele Menschen beeinflusst hat, ist dieses Buch Die Hütte von William Paul Young. Da wird auch Gottes Gesetz verharmlost, bis auf diesen Tag. Da lässt der Autor seinen Gott, Gott in Anführungsstrichen muss man das schon nennen, sagen, Zitat, ich bin nicht so, wie du glaubst, Mackenzie. Ich brauche die Menschen nicht für ihre Sünden zu bestrafen. Die Sünde trägt ihre eigene Strafe in sich, sie verzehrt dich von innen heraus. Es ist nicht meine Absicht, jene zu bestrafen, die sündigen. Das sagt der Gott von der Hütte. Und dann ist auch klar, wenn das so ist, dann muss Jesus auch nicht unbedingt am Kreuz sterben. Wenn Sünde nicht bereinigt werden muss, wenn Versöhnung mit dem heiligen Gott möglich ist, ohne dass der Forderung seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit Genüge getan wird, dann muss Jesus nicht am Kreuz sterben. Und dann war sein Tod am Kreuz auch kein Sühnetod für deine und meine Schuld. Und es verwundert nicht, dass Young, der Autor der Hütte, gerade das auch in einem Interview behauptet hat. Er hat gesagt, warum sollte der Vater seinen Sohn bestrafen? Und auf Nachfrage, ob er denn nicht zustimmen würde, dass das Kreuz in der Bibel der Ort der Bestrafung für unsere Sünde ist, sagt Young, nein, ich würde nicht zustimmen. Ich bin nicht für die stellvertretende Sühne durch Jesus. Das ist eindeutig. Und wo solche Gedanken in die Gemeinden hineinkommen, da führen sie dazu, das Gesetz zu verharmlosen, die Stellung des Menschen vor Gott zu verniedlichen. Und da führen sie auch dazu, dass das Evangelium durchgestrichen wird, obwohl es unseren Herrn so viel gekostet hat. Er hat sein Leben dahingegeben am Kreuz für dich. Er hat sich prügeln lassen, er hat sich quälen lassen, er hat sich foltern lassen, er hat sich öffentlich ausstellen lassen, er hat sich verhöhnen lassen für dich. Er hat es für dich getan, weil du es brauchst und ich es auch brauche. Und so ist es höchste Zeit, ihr Lieben, dass Paulus den Timotheus wieder losschickt, damit die Irrlehren sich nicht ungehindert ausbreiten können. Und dass wir bereit sind, mit unseren Möglichkeiten, die der Herr uns in unserem begrenzten Rahmen gibt, auch solche Timotheus-Leute zu werden, die für Gottes Wahrheit eintreten, die der Lüge und der Irrlehre entgegentreten, weil die so schlimme Folgen hat. Und gerade am Ewigkeitssonntag heute wird uns das wieder mit brutalst möglicher Klarheit vor Augen geführt, wie ernst es ist. Wir sind alle unterwegs in die Ewigkeit. Wir werden alle einmal vor dem heiligen Gott stehen. Und wir werden alle unsere Ewigkeit an einem dieser beiden Orte verbringen. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Entweder auf ewig im Himmel oder auf ewig in der Hölle. Das hat Jesus klipp und klar gesagt. Und darum sollten wir alle uns nicht wie Narren verhalten, sondern wir sollten uns auf die wichtigste Reise unseres Lebens am besten vorbereiten. Und dazu gibt es nur einen einzigen Weg, dass wir unser Leben bei Jesus in Sicherheit bringen. Dass wir uns vor ihm beugen, uns an ihn wenden und sagen, Herr, ich sehe ein, dass dein Gesetz mich verklagt, dass es mir den Spiegel vorhält und mir zeigt, wie erbärmlich ich vor deiner Heiligkeit dastehe. Aber ich danke dir, dass dein Evangelium so großartig ist und dass du ein Gott bist, dass du ein Retter bist, der alles getan hat für mich, der bezahlt hat mit seinem Leben für meine Schuld. Und darum bitte ich dich, Jesus Christus, rette mich, vergib mir. Ich gebe zu, dass ich ein sündiges Herz habe. Ich gebe zu, dass ich, wenn es nach mir ginge, in meinem Unglauben und in meiner Ignoranz feststecken würde und nie mehr rauskäme. Aber ich werfe mich dir in die Arme, ich vertraue mich dir an. Bitte verzeih mir. Und nimm du mein ganzes Leben ganz in deine Hand. Führe es nach deinem guten Plan. Sei du mein Herr und bring mich sicher in deine Ewigkeit. So dürfen sie bitten. Es kommt nicht auf die einzelnen Worte an. Es kommt auf dein Herz an. Und der Herr sieht dein Herz. Und wenn du nach ihm rufst und wenn du dich danach sehnst, von ihm gerettet zu werden für alle Ewigkeit, dann wird er das auch tun, denn er hat dich lieb. Amen.